Nachdem der Pfarrer Mack die große Frage angeschnitten hat, was eigentlich ein Prälat ist, manchmal weiß ich selber nicht, will ich es versuchen zu klären, weil unser verehrter lieber Herr Landesbischof Sorg auch oft ein Außerlandesbischof ist. Braucht er ein paar Hilfsbischöfe, die ihm helfen, die Arbeit zu tun, die heißen in Württemberg seit so 1850 Prälaten. Heute waren wir die 13 Dekane aus dem Sprengel Ulm, aus dem Gebiet, das zur Prälatur Ulm gehört, zusammen. Also der Kirchheimer und Nürtinger und Münzinger und Uracher Dekan und der Ahlener und der Schwäbisch-Gmünder und der Blaubeurer, der Ravensburger, Biberacher. Das ist also das Gebiet von Wörth bei Ellwangen bis zum Bodensee und von Ihnen, von Asselfingen und Niederstotzingen bis nach Blochingen hinunter. Und ja, manchmal sage ich, ein Prälat ist ein Libero, wie beim Fußballspiel. Nicht? Manchmal soll er im Sturm mithelfen, manchmal in der Verteidigung, und wenn man verliert, ist er immer schuld. Also so ähnlich ist ein Prälat. Aber heute Abend soll das Thema sein, wenn alle Stricke reißen. Also lieber würde ich, nachdem ich Ihre schönen Stimmen gehört habe, sprechen, wenn alle Brünnlein fließen. Nicht? Aber der christliche Glaube ist keine Schönwetterreligion. Wir haben in allen Kirchen im Mittelpunkt das Zeichen Jesu, wie er am Galgen hängt. Das war damals so schlimm, dass selbst dem Pöbel von Jerusalem die Tränen in die Augen trieben. Schlimmer als jeder arge Verkehrsunfall, wo man am besten gleich gar nicht hinsieht. Doch komisch, dass wir so etwas in unsere Kirchen hängen. Da waren alle Stricke gerissen. Die Mediziner erklären es uns wissenschaftlich und sagen, wenn einer da angenagelt wurde ans Kreuz, das Kreuz lag noch auf dem Erdboden, dann war das Brutalste, wenn mit einem Schlag das Kreuz aufgerichtet wurde und hineingesenkt wurde in die Grube, in der es dann stand. Da wurde meist schon, so sagen es die Mediziner, die Milz und die Leber gerissen. Und dann hat im Körper sich die Flüssigkeit angesammelt in den Stunden, wie bei einem Wassersüchtigen, sodass der Tod in der glühenden Sonne Vorderasiens eigentlich ein langsames Ersticken war, wenn das Wasser immer höher stieg. Als da Jesus schrie, der so viel Dürstende gedrängt hatte, mich dürstet. Aber es war nicht alles, was er geschrien hat. Sondern das letzte Wort vor seinem Sterben war, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Da waren alle Stricke gerissen, aber Gott, deine Hand ist noch da. Wir wissen, dass Gott aus diesem toten Jesus etwas gemacht hat. Mit seinen Händen, dass er ihn uns zurückgegeben hat. Wenn alle Stricke reißen, dann ist Gott auch noch da mit seiner Hand. Da kann er eingreifen. Auch bei Christen reißen oft alle Stricke. Wir dürfen nicht meinen, dass, wenn einer Christ ist, dass dem nichts Schlimmes passiert. Meine Großmutter stammte von der Schwäbischen Alb. Sie hat lebenslang ihr Schwäbisch nie verlernt, obwohl sie eigentlich in Frankfurt gelebt hat. In einer großen Familie, 9 Kinder und einen Pflegesohn. War voll von Lebensweisheit, wie eben die Leute von der Alp sind. Es sind in Frankfurt vornehme Exzellenzen, Bankiersfrauen gekommen, haben bei ihr Rat geholt, weil sie wussten, bei dieser Frau Johanna Busch, da kann man Rat holen. Voll Freude. Meine Mutter hat immer erzählt, was war das für ein Leben. Und dann ist 1921, also die Grippewelle durch unser deutsches Vaterland ging, der Ehemann gestorben. Gerade 50 Jahre alt, von den 9 Kindern und dem Pflegesohn weg. Sein letztes Wort vorm Sterben war gewesen: den Kindern eine fröhliche Kindheit erhalten. Aber meine Großmutter konnte nicht mehr. Als sie mit ihrem jüngsten Büblein einmal auf einem Spaziergang im Frankfurter Park war und sie an eine Eiche gekommen sind, die gefällt war mitsamt dem Efeu, das an dieser Eiche hochgewuchert war, hat sie gesagt: ich bin so wie das Efeu, das mit der Eiche gestürzt ist. Seit mein Mann tot ist, bin ich nichts mehr. Es war 1921, ich bin 10 Jahre später geboren. Ich habe meine Großmutter nie so verzweifelt erlebt, sondern wieder voll Vitalität, voll Freude. Ach, war das schön, wenn man in Urlaub, in die Ferien zu ihr kommen konnte. Unglaublich viel Liebe. Aber was das Geheimnis ihres Lebens war, dass sie, obwohl alle Stricke gerissen waren, trotzdem Kraft hatte, Liebe zum Weitergeben, das haben wir erlebt, wenn wir als kleine Kerle im Zimmer bei der Großmutter nächtigen durften. Sie ist meist schon um 4 Uhr aufgestanden, um im großen Ferienbetrieb für alle da zu sein, das Essen vorzukochen. Aber sie hat dann einige Kapitel in der Bibel gelesen. Sie hat gesagt, wenn man täglich 4 Kapitel liest, kommt man einmal im Jahr durch die Bibel. Das ist wenig genug. Und dann hat sie gebetet und das ist uns vorgekommen, wie wenn eine Braut mit dem Bräutigam spricht. Und sie hat jedes Mal das Gebet abgeschlossen mit einem Vers, der uns damals sehr merkwürdig vorkam. Herr, lass mich an dir hängen wie eine Klett am Kleide. Haben wir damals nicht verstanden. Damals haben wir noch keine Schuhe mit Klettenverschluss gehabt. Heute wissen wir das eher, was das ist. Wie eine Klett am Kleide. Sie war so eng mit dem Gott verbunden, der Kraft geben konnte. Alle Stricke waren gerissen, aber Gott war auch noch da. Ich bin seit 20 Jahren in der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Das sind oft langweilige Tage. Und am allerlangweiligsten ist, wenn die lange Reihe der Grußworte kommen, vom jeweiligen Ministerpräsidenten über Gäste von ausländischen Kirchen. Ich schreibe meistens nebenher Briefe. Aber einmal, das werde ich nicht vergessen, Bad Salzuflen hat der Präsident der Mekane-Jesus-Kirche aus Äthiopien uns ein Grußwort gesagt, das kürzeste Grußwort, das ich erlebt habe. Es war damals, als die Mekane-Jesus-Kirche in Äthiopien von der gewalttätigen sozialistischen Regierung blutig verfolgt wurde. Gudina Tumsa, einer der großen Evangelisten, verschollen, seine Frau verschollen in irgendwelchen Konzentrationslagern, Tausende hingerichtet, brutal. Und Emmanuel Abraham hat gesagt, Englisch, ich kann nicht viel sagen. Ich möchte Sie grüßen mit dem Wort aus Römer 8. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Wir sterben täglich. Und dann hat sein Gesicht geleuchtet und er hat weitergemacht, wie es Römer 8 steht. Der Abschnitt, der uns heute noch beschäftigen wird. But in all of that we are conquerors. In dem allem, Luther übersetzt, überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Dass Gott bei uns ist, ist noch viel verlässlicher als die blutige Verfolgung. Wenn wir zu Jesus gehören, dann können wir die gleiche Macht der Hand Gottes erfahren. Auch dann, wenn alle Stricke reißen. Ich befehle meinen Geist in deine Hände. Wenn wir zu Jesus gehören, das ist ein arg frommer Satz. Ich habe mir überlegt, wie ich es Ihnen klar machen kann, aber vielleicht hat die Großmutter recht gehabt. Wie eine Klett am Kleide. Bei dem Lego unserer Kinder ist ja das gleiche Prinzip. was ein Klettenverschluss ist. Wenn Sie die Erhebungen zusammennehmen, das begreifen schon Zweijährige, geht es nicht zusammen. Aber wenn ich die Seite nehme, wo es eigentlich bloß Löcher hat, dort wo die Erhebungen, das passt zusammen so bündig, dass um eins wäre Einstieg. Unser Glaube ist doch nicht, dass wir glauben, dass es irgendwo einen Gott gibt, sondern unser Glaube besteht darin, dass die Weisheit Jesu zusammenpasst mit meinen Dummheiten. Bündig. Dass die Reinheit Jesu zusammenpasst mit meinen Drecksgeschichten. Dass die Erhabenheit Jesu zusammenpasst mit dem Kleinkarierten meines Lebens. Dass seine Liebe zusammenpasst mit meiner Härte, seine Geduld mit meinen ungeduldigen Stunden. Wir haben gestern drüber gesprochen, Jesus ist gekommen als Retter für Rettungsbedürftige. Die ganze frohe Botschaft, wir passen zusammen hier. Ich weiß mich immer ganz besonders eng mit Jesus verbunden, wenn ich sage, Herr, heute ist wieder so viel falsch gelaufen. Brauch dich. Mit meiner Ungeduld, mit meinem begrenzten Wissen, mit dem, womit ich dich betrübt habe, ich brauch dich. Am Montag war ich bei einem Ulmer Schuhmacher. Musste etwas warten, vor mir war eine Dame, schick, gut aussehend. Und sie hat ihre Pumps, die vorne ein bisschen abgetreten waren, zum Schuhmacher gebracht und hat sie hingestellt. Und der hat es mit spitzen Fingern in die Hand genommen, hat es fachmännisch angeschaut und hat es wieder hingestellt. Und jetzt hat die Dame gewartet, dass er sagt, am Donnerstag können Sie es wiederholen. Aber der hat gesagt, so nehme ich es nicht. Warum? Ich bin zum Schuhmacher da, nicht zum Schuhputzen. So dreckig nehme ich sie nicht. Sie hätten sehen sollen, wie schnell die Frau aus dem Laden hinausging, mit hochrotem Kopf. So könnte ja Jesus auch sagen, ich bin zwar da als Retter, aber so dreckig wie du bist, nehme ich dich nicht. In allen Religionen hat man ein Gefühl dafür. Man sucht bei der Gottheit, im Tempel, im Heiligtum, Hilfe, Rat, Gottesnähe, Trost. Aber woher kommen heilige Waschungen? Und Opfer, damit man Gott angenehm macht, so wie ich bin, kann ich doch nicht kommen. Eins der größten verlässlichen Worte Jesu ist, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Komm doch. Mit deiner Unreinheit zu meiner Reinheit, wir beide passen zusammen. Das heißt, Jesus gehören. Gerade weil wir keine Engel sind. Ich brauche dich, Herr Jesu, dass du mit deiner Vollkommenheit meine unvollkommenen Dinge ersetzt. Ich habe vorher schon gesagt, wir kommen heute in Römer 8 an das Wort, ich bin gewiss. Es geht ja heute und in diesen vier Abenden um wichtige Aussagen der Bibel, wo es immer um Verlässliches geht, um Gewissheit. Ich bin gewiss, dass nichts uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Aber vorher sagt der Paulus, ja, das glauben viele Leute nicht. Die sagen, das will ein Christ sein. Was ich von dem weiß, der tut bloß fromm. Aber was das für ein Geiz kam. Und wie der mit seiner Frau umgeht. Wenn Gott den anguckt, dann wird es ihm schlecht. Paulus sagt, gibt, dass man uns verdammt, und sagt, das ist doch gar kein echter Christ. Scheinheiliger Blitz ist es. Und dann sagt Paulus, wer will verdammen? Christus ist hier. Bei solch verdammenswürdigen Leuten. Christus ist hier, der gestorben ist. Für euch und die vielen zur Vergebung der Sünden. Nicht für vollkommen. Er ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, Er ist zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Bevor Sie morgens und wenn Sie früh aufstehen, wie meine Großmutter, Ihr Gebet sprechen hat, Jesus schon längst Ihren Namen vor Gott genannt. Gott, lass den nicht los. Du weißt doch, wie versuchlich der ist, was in seiner Fantasie vorgeht, wie er am Geld hängt, an der Erbschaftsgeschichte, wie er dran hängt, dass sein Ruf nicht schlecht wird. Ehrgeiz. Vater, denk an ihn. Wenn wir Jesus gehören, wir armseligen Leute, wer will da noch verdammen? Dann hat sich Christus schon längst mit uns verbündet. Wisst ihr, das ist der Glaube. Und wenn ich selber an mir viel Unvollkommenheit sehe, was ich im Leben schuldig geblieben bin, Christus ist hier. Wir miteinander geben ein Ganzes. Was bringt das? Was hat das für einen Nährwert? Ich lese Ihnen nochmal den Abschnitt vom Apostel Paulus. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja viel mehr. Er ist auferweckt, er ist zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was will uns dann scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung wie in Äthiopien? Oder Hunger oder Gefahr? Wie geschrieben steht, wir werden getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe, aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch keine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Ich bin gewiss. Auch der Tod kann mich nicht trennen. Einer der jungen Freunde, die unser Leben in Schondorf reich gemacht hat, war der Ralf Altburger. Junger Diplom-Ingenieur, Spezialist für Computertechnik. Wissen Sie, wenn die in Gottesdiensten waren, sind gern die anderen jungen Leute gekommen. Da war es für die Konfirmanden kein Problem mehr. Wenn so Leute da sind, dann können wir da ankirchen. Das ist offenbar doch ganz interessant. Und ich habe einmal gesagt, Ralf, schreib uns doch auf, wie du zum Glauben gekommen bist. Ich wusste es auch nicht. Und da hat er geschrieben, als ich 14, 15 war, habe ich Angst vor dem Tod bekommen. Ich war zwar noch jung, aber ich habe mir nüchtern ausgerechnet, dass die Uhr des Lebens gegen mich abläuft. Mit jedem Tag geht es dem Tod entgegen. Und ich konnte nicht mehr schlafen. Und da hat mir eines Tages ein Schulkamerad gesagt, Wort Jesu, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ich hätte gedacht, als Pfarrer, wenn man das mal junge Menschen sagt, damit kann er gar nichts anfangen. Aber er hat gesagt, jetzt hatte ich Boden unter den Füßen. Wenn Jesus mich hält, auch im Tod, niemand kann sie mir aus meiner Hand reißen, dann kann auch der Tod mich nicht von Gott scheiden. Dann möchte ich zu dem Jesus gehören. Dann hat er geschrieben, von dem Tag an wollte ich Jesus gehören, nach seinem Wort fragen, mit ihm sprechen, damit der Tod mich nicht scheidet. Und das dann auch gilt, da ist Gott auch noch da. Weder Tod noch Leben. Wir haben alle ein volles Pensum von Arbeit, und das Leben ist doch faszinierend. Aber schon bei meiner Arbeit als Prälat, bei der kirchlichen Arbeit, gerade weil es so interessant ist, die vielen Briefe, die vielen Entscheidungen, auch von der Kirchenleitung her, die packen mich so und meine Zeit, dass ich abends oft denke, jetzt habe ich noch keinen Satz mit Gott gesprochen. Oft kann das Leben in seiner Fülle, mit seinen Aufgaben, uns von Gott trennen. Mein Vater war nach dem Krieg im ersten Landtag, war kein Pfarrer und war interessiert am politischen Leben, hat viele Artikel in Zeitung, Stuttgarter Zeitung geschrieben, war beim Aufbau des Berufsschulwesens beteiligt. Er hat einmal von mir sich eine Karte schreiben lassen, die hat er sich auf den Schreibtisch gestellt. Mach mir stets süße deinen Himmel
und bittert diese schnöde Welt, dass ich nicht bloß gepackt werde von dieser Welt, sondern auch noch Zeit habe für Gott. Das Leben kann mich von Gott trennen. Engel, Mächte, Gewalten können mich von Gott scheiden. Wir haben ja lange gemeint, wer noch mit dem Teufel rechnet und mit dämonischen Geistern, der glaubt an Ammenmärchen. Wissen Sie, der Herr Jesus hat sehr nüchtern uns gelehrt, dass wir mit dem Bösen rechnen, mit dem Bösen in Person. Vater unser, erlöse uns vom Bösen. Ich habe heute einen Artikel gelesen eines großen Psychotherapeuten, der sagt, wir in der Psychotherapie sind alle falsch verbunden, wenn wir meinen, es gäbe bloß Schuldgefühle und Schwermut. Es gibt Mächte, die uns in den Boden hinunterziehen, in den Dreck hineinziehen. Vor einigen Monaten waren wir von der Kirchenleitung eingeladen bei jungen Managern von Daimler-Benz, tollen Leuten, wie die schon die Krawatte binden können, gell? Schicke Leute. Aber die haben uns gesagt, wir wollen doch mit euch nicht bloß über Ökologie sprechen. Das war in den Tagen des Golfkriegs. Der Teufel ist doch nicht bloß am Golf los, sondern bei uns daheim und in unserer Firma. Da brauchen wir nicht sagen, es ist wie wenn der Teufel los wäre. Hat der ist oft da und packt uns und zieht uns weg von Gott. Da dürfen wir unserem Gott sagen, erlöse mich von dem Bösen, dass ich nicht in seinen Klauen bleibe. Auch Mächte und Gewalten können mich, wenn ich Jesus gehöre, nicht scheiden von der Liebe Gottes. Weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Ich habe es 1945 als gerade Konfirmierter erlebt, wie mit einem Schlag, damals in der Stunde Null, als unser deutsches Vaterland am Boden zerstört war. Als die Flüchtlingstrecks aus dem Osten kamen, aus Polen und Schlesien, Ostpreußen, da haben wir gemerkt, wie viel Platz in unsere Häuser sein kann, für wie viele Menschen. Wie plötzlich die Kirchen voll waren. Und als es uns gut ging, war, wie die Amerikaner sagen, Business as usual. Jetzt machen wir weiter wie üblich. Jetzt brauchen wir Gott nicht mehr. Gegenwärtig geht es uns doch gut, wir brauchen doch keinen Gott. Auch das Gegenwärtige kann mich, wenn ich weiß, wie angewiesen ich bin auf Jesus, nicht scheiden von der Liebe Gottes. Hohes nicht und Tiefes nicht. Einer unserer Freunde aus Afrika, der Bischof Festo Kiwengere, der viel in unserem Land bei Gemeindetagen und bei Festen unserer Landeskirche gesprochen hat, hat mir einmal erzählt, wie er in den Notjahren Ugandas seine Gemeinden besucht hat. Dort im Südwesten von Uganda, in dem Hochgebiet von Kigesi, 2000 Meter hoch, liegen die Dörfer. Aber die Bewohner hatten ihre Dörfer verlassen, weil die räubenden Banden in Uganda, wir haben das nie so mitgekriegt, wie groß die Not war, die Dörfer und Kraals niedergebrannt hatten, alles genommen hatten. Nun waren die afrikanischen Christen draußen im Busch, mitten in der Regenzeit, in diesen kalten Nächten. Und ihr Bischof ist hinausgegangen und hat mit dem Handlautsprecher in den Busch gerufen, keine Angst, ich bin's, Festo, komm doch. Und da seien sie gekommen, zitternd vor Kälte, vor Regen und vor Hunger, ausgemergelt. Aber die Augen hätten gestrahlt. Because the Lord is so close. Weil unser Gott so nahe ist. Die haben es gespürt, das trennt nicht. Wenn ich als Pfarrer und Seelsorger Besuche mache bei Zeitgenossen und wir die ersten Sätze so gehabt haben, dann möchte ich zu Wesentlichem kommen. Da habe ich oft gefragt, haben Sie in Ihrem Leben nicht schon Gott erlebt? Da kann eigentlich jeder drüber reden. Meist erzählen die Männer von jugoslawischen Gefangenenlagern und die Frauen von Nächten im Luftschutzkeller, von schweren Geburten, von Notzeiten. Sie haben erlebt, wie nah Gott ist. Auch die Tiefe kann mich nicht von Gott scheiden, auch wenn alle Stricke reißen, Menschen, die mir nahe sind, mich vergessen haben, wenn meine Gesundheit zerbröselt, wenn meine Gelassenheit weicht, wenn alle Stricke reißen, dann will Gott auch noch sein bei denen, die zu Jesus gehören wollen. Sage, dir gehöre ich mit meiner Schwäche. Unter den Jesus-Geschichten, ich habe bloß eine Auswahl von dem vielen, was Jesus getan hat, wird uns erzählt, dass Jesus gesagt hat, jetzt geht noch zu seinen Jüngern, kommt geht. Er blieb zurück auf dem Berg, um zu beten. Wie konnte Jesus beten? Stundenlang, es war ihm Bedürfnis. Und die Jünger, die erfahrenen Fischer vom See Genezareth, waren plötzlich in Not gekommen. Es war ein starker Wind aufgekommen, ein Sturm. Und Jesus sah, wie sie Not litten auf den Wellen. Meinen Sie nie, Jesus wüsste nicht, wie es um sie steht? Und mitten in der Nacht kam er zu ihnen. Und da sie ihn sahen, schrien sie vor Furcht, denn sie meinten, es wäre ein Gespenst. Die Stricke können so reißen, dass wenn Jesus uns nahe ist und wir meinen, es ist ein Gespenst, so in Angst sind. Und Jesus sprach, fürchtet euch nicht, ich bin's. Und er trat zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich und es ward ganz still. Vielmehr, der auch auferweckt ist, der lebt heute auch noch. Der ist auch noch da, wenn alle Stricke reißen. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Merkwürdige Formulierung. Ich, Paulus, bin gewiss, dass nichts uns scheiden kann. Wissen Sie, deshalb braucht es Gemeinde und Gemeinschaften und Jugendkreise, nicht weil das immer interessant ist. Kein Jungscharleiter kann es so interessant machen wie der Wim Tölke, nicht? Das Fernsehen ist auch viel interessanter. Ist klar. Wir kommen nicht in die Kirche zum Gottesdienst, in die Gemeinschaft, weil alle Menschen mir so liebenswert wären, dass ich sie brauche. Oh, wir regen uns aufeinander auf, wir Christen, weil wir so unterschiedlich sind, gell? Aber ich möchte zur Gemeinde der Christen gehören, damit, wenn ich einmal nicht mehr glauben kann, da ein anderer Christ ist, der sagt, ich bin gewiss, dass nichts uns scheiden kann und mich in seine Gewissheit hineinnimmt. Bin doch froh, dass ich eine Frau habe, die den Glaubensweg mit mir geht. Wo ich oft sage, wenn ich ganz schwere Dinge den Tag überlebt habe, Sigrid, jetzt bete du mit mir. Deshalb brauchen wir Gemeinschaft, weil wir einander brauchen, auch in der Gewissheit. Ich bin gewiss, dass nichts uns scheiden kann. Und wenn der Pfarrer von der Kanzel predigt, nicht weil er Theologie studiert hat oder weil er frommer ist, sondern weil sie ihn freigestellt haben, dass er aufs Wort Gottes lauschen kann und gewiss werden kann und ihnen diese Gewissheit, die Gott gibt, weitergeben kann. Ich bin gewiss, dass nichts uns scheiden kann. Das brauchen wir doch mindestens einmal in der Woche, dass uns das gesagt wird. Dass uns nichts von Gott trennen kann. Mir hat mal einer, als ich schwer krank war und ungeduldig war, hat es so Mittel bekommen, dass man auch nicht ganz recht bei sich selber war. Und da hat mein Freund Rolf zu mir gesagt, und meines Glaubens Unterpfand ist, was er selbst verheißen, dass nichts mich seiner starken Hand soll je und je entreißen. Und was er spricht, das bricht er nicht. Er bleibet meine Zuversicht. Amen. noch Ware wiedergestellt. Dass er gesagt hat, ich bin gewiss. Uns scheidet nichts von der Liebe Gottes, auch wenn alle Stricke reißen. Und liebe Freunde, das ist mein Wunsch über diesen Abend. Und besonders heute Abend, denken Sie an die komischen Legosteine, dass Sie sich von Gott ein paar Dinge zeigen lassen, was diese Woche falsch gelaufen ist. Wo Sie Zorn auf Menschen haben, und Hass, was Sie schuldig geblieben sind und was ein Dreck im Leben ist, und dann sagen Sie, Herr Jesus, jetzt gehört mir zusammen. Wir wollen beieinander bleiben und jetzt möchte ich es mit dir gespannt erleben, dass wenn alle Stricke reißen, du da bist. Ich möchte mit Ihnen beten. Herr, tu doch das Wunder, dass wir begreifen, was wir an dir haben. Dass du nicht nach unserem Können fragst, nach unserer Liebe, nach unserer Geduld, sondern wo wir krank sind. Und dass du dich ganz eng mit uns verbinden willst, wie eine Kletter am Kleide. Und gib, dass wir das wollen. Entbinde das bei uns, ein neues Wollen, dass wir zu dir gehören, im Leben und im Tod. Und in all den Augenblicken, wo die Stricke reißen, dass wir es erfahren, du bist auch noch da. Der Herr ist immer noch größer. Amen.